Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin, wo es heute wieder um Hormone geht oder eben um diesen Anführungszeichen, Schlusszeichen, den Hype um bioidentische Hormone. Wir gehen heute hier in die Tiefe rein. Ich habe wieder die Hormonexpertin einladen dürfen, die Fachärztin, die Frau Marianne Krug. Ganz herzlich willkommen, liebe Marianne. Du hast uns schon so viel Geschenke gemacht. Nochmals ganz herzlichen Dank für die großartigen Sendungen, die wir schon machen durften. Und Sie, liebe Zuschauer und Zuschauer, wir sind alle gut beraten, auch diese Sendung nochmals anzuschauen. Es ist so viel Wissen drin um die wahren Chefs in unserem Körper, nämlich die Hormone. So, jetzt wissen wir, wir reagieren ganz unterschiedlich auf Hormonschwankungen. Das kann bis hin zu schweren Leiden führen, zu Depressionen und alles. Und jetzt hast du immer gesagt, wir arbeiten am liebsten mit bioidentischen Hormonen. Kannst du dieses Wort eigentlich nochmals erklären? Woher kriege ich ein bioidentisches Hormon?
Das sind schon wieder zwei Fragen. Ich versuche mich daran. Das Wort bioidentisch heißt identisch wie der Bios, wie das Leben. Ja? Mhm. Bioidentisches Hormon heißt, es ist ein Hormon, wie es im Leben vorkommt und nicht im, an einem Reißbrett.
Aber woher produziert? Wird das künstlich hergestellt oder aus dem Schwein geholt?
Auch eine gute Frage. Also im Grunde werden die bioidentischen Hormone, die Definition heißt, wir haben ein Hormon, was dieselbe Struktur hat, das Molekül hat dieselbe Struktur wie das Hormon, was der Körper produziert hat. Absolut identische Moleküle, gleiche, identische Reaktion an der Empfangsschüssel am Rezeptor. Das ist die Definition von einem bioidentischen Hormon. Die Herstellung, für die Herstellung würden wir jetzt nicht mehr so Plazenta-Extrakte nehmen oder Nabelschnurblut oder andere menschliche Körperteile, sondern für die Herstellung optimieren wir das Ganze und wir nehmen als Grundgerüst eine Pflanze. In den meisten Fällen ist es die wilde Jamswurzel, muss aber gar nicht sein. Es geht auch aus Soja, es geht auch sogar aus der Kartoffel. Daraus extrahiert man ein Grundgerüst, das heißt Steroidring. Das ist ein biochemisches Gerüst, so ein Sechseck. Und diesen Steroidring, den reinigt man aus diesen Pflanzen, nimmt diese chemische Grundsubstanz und macht daraus dann im Reagenzglas das bioidentische Hormon. Es ist also nicht so, dass man die wilde Jamswurzel beispielsweise nehmen kann, essen kann, darin baden kann und dadurch Hormone bekommt. Nicht ein Molekül, zum Beispiel von Progesteron, würde dadurch gebildet, dass man jetzt ganz viel wilde Jamswurzel isst oder sich eincremt oder Mundspülung macht, was auch immer. Ja? Denn die Enzyme, der Enzymbesatz in unserem Körper ist nicht geeignet, aus dem Stoff dieser wilden Jamswurzel, das heißt Diosgenin, Progesteron zu machen. Mhm. Der Zwischenschritt erfordert ein Reagenzglas. Also Ausgangssubstanz ist eine Pflanze, dazwischen kommt ein Reagenzglas. Endprodukt ist identisch mit dem Hormon, was der Körper produziert hat. Ich vergleiche es manchmal so mit der Kopie eines Hausschlüssels. Ja, stell dir vor, du hast einen Hausschlüssel verloren und dann hat jemand noch einen Master, dann hast du eine Kopie. Und was willst du von diesem Hausschlüssel? Ja, du willst aufschließen können, zuschließen können, auf, zu, tausendmal auf, zu, und dass es schön leicht geht und genauso wie dein früherer Schlüssel. Und das wäre vom Bild her das bioidentische Hormon.
Was passiert eigentlich in diesem Reagenzglas? Was wird denn da gemacht?
Wenn ich eine Tafel hätte, könnte ich es dir anmalen. Stell dir vor, so ein Sechseck ist die Grundstruktur. Ja. Und dann kommen da kleine Formeln noch dran. Eine OH-Gruppe, eine Keto-Gruppe, so verschiedene andere Moleküle werden an diese Ecken des Sechsecks dran gemacht.
Und dann ist es ein Progesterol.
Naja, dann, man kann aus dem Steroid, kannst du auch DHEA machen, du kannst Estradiol machen, du kannst Testosteron machen, du kannst alle diese steroidalen Hormone machen, weil die Grundstruktur das Steroid ist und wir sind inzwischen längst so weit, dass wir an das Steroid alles nur das dran machen können, was man da dran macht.
Schon Wunder, hä?
Das ist doch beim Insulin nichts anderes. Mhm. Ja? Insohuman, die Zeiten, wo wir Schweineinsulin oder Humaninsulin gespritzt haben, ist längst vorbei. Mhm. Wir wissen, wie man das herstellt. Mhm. Wichtig ist nur, dass am Ende ein Hausschlüssel rauskommt, ja? Im Beispiel, um im Beispiel zu bleiben, der aufschließt und zuschließt, der diese Zwischenfunktion hat und dass du das immer wieder machen kannst. Dass es also am Rezeptor im Schloss dieselbe Funktion hat. Das ist das Wichtige. Mhm. Und du hast eben so das Schwein noch erwähnt. Ja? Es gibt also schon auch ein Hormon, was gerne vom Schwein genommen wird. Ne? Das ist das Schilddrüsenhormon. Da gibt es aber auch einen Hype, der nicht ganz richtig ist. Es gibt den Hype, dass man sagt, wir nehmen kein Schilddrüsenhormon aus der Apotheke, wir nehmen das aus einer getrockneten Schweineschilddrüse. Und da bin ich dann immer ganz hässlich und sage, das, was da rauskommt, ist bioidentisch und zwar für Schweine, aber nicht für Menschen.
Ja, logisch, ja? Klar.
Weil die Zusammensetzung für ein Schwein anders ist als für ein Mensch. Mhm. Es sind dieselben Moleküle, aber ein anderes Verhältnis. Mhm. Und das Verhältnis stimmt nicht.
Okay.
Ja, also, ja. Da wird...
Aber ansonsten hat ja der Mensch eine ziemlich hohe DNA-Ähnlichkeit mit diesem Tier.
Das ist richtig. Ne? Also, das liegt schon nahe, aber... Vorsicht, Vorsicht. Ne? Also in bestimmten Details ist es eben schweineidentisch und nicht humanidentisch.
Okay. Also ich habe jetzt gehört, die bioidentischen Hormone ist eigentlich ein Naturprodukt, wo der Mensch mitgewirkt hat. Er hat zwei Dinge aus der Natur zusammengefügt, zu dem, was wir eigentlich brauchen.
Ja.
Habe ich richtig gesagt?
Grundsätzlich, also der Ausgangsstoff ist auf jeden Fall ein biologisches Ausgangsmaterial, ist ein Pflanzenmaterial. Und es gehört aber Menschenarbeit
dazwischen rein.
Dazwischen, also es gehört ein Reagenzglas dazu.
Mhm. Okay. Jetzt ist aber das einfach das Freikaufen jetzt im Großhandel in der Schweiz oder in Deutschland ja nicht möglich. Da frage ich mich, wieso?
Wir haben da deutlich unterschiedliche Auffassungen über Hormone. Wir Deutschen, ihr Schweizer, im Gegensatz zum Beispiel zu den Amerikanern. Mhm. Ja, in US kaufst du das schöne Progesteron oder Melatonin oder DHEA, kaufst du im Supermarkt. Im Supermarkt. Und hier sagen wir, das ist ein böses, gefährliches Hormon.
Aber in Amerika habe ich zum Beispiel in der Fernsehwerbung drin, kauf Antidepressiva. Und von dir habe ich in einer Sendung gehört, eigentlich müsste man mal schauen, ob ich nicht das Progesterol erhöhen würde,
richtig,
oder?
Richtig, aber das wunderbar. Ja? Aber das Wissen ist darüber zu wenig verteilt. Es müssen mehr Leute wissen, dass das so ist. Dann könnten wir mit viel Progesteron sicherlich die ein oder andere Prozac, das ist so das Antidepressivum Nummer 1 in den USA,
ersetzen.
Sicher.
Nebenwirkungsfrei, ja?
Ja.
Das ist der Segen, ja.
Und du hast eben angesprochen, ist das ein biologisches Produkt oder nicht? Da gibt es manche Leute, die haben da sehr perfektionistische Vorstellungen. Ja? Also im Grunde ist ein bioidentisches Progesteron jetzt nichts, was du irgendwo pflücken kannst oder ernten kannst. Das muss auch klar sein. Mhm. Es wächst nicht in der Natur. Klar. Aber das, was dabei rauskommt, ist identisch, ist eine naturgetreue Kopie dessen, was Mensch selbst herstellt. Und das Wesen davon ist, jede Zelle des Körpers kennt dieses Hormon und weiß, was es damit machen soll. Wenn es in die Zelle kommt, wie man das verarbeitet, was man dazu macht, ist von Gewebe zu Gewebe unterschiedlich. Aber jede Zelle kennt das. Mhm. Und deswegen reden wir bei bioidentischen Hormonen, insbesondere bioidentischem Progesteron, auch nicht von Nebenwirkungen, sondern von Dosisfragen. Zu viel oder zu wenig? Wir versuchen, in die Physiologie zu kommen, in die Mitte, die der Körper so toll eingerichtet hat, um dadurch das zu erzielen, was im Bauplan vorgesehen ist, Salutogenese. Ja? Ein Ausgleich der Balancen durch Zufuhr dessen, was fehlt.
Ja, völlig logisch, völlig verständlich. Ja. Aber ich meine, wenn wir jetzt all diese Sendungen gesehen haben, die wir jetzt miteinander gemacht haben, haben wir sehr aufgeklärte Zuschauer jetzt. So, und jetzt?
Und jetzt?
Ja, und jetzt? Jetzt müssen Sie ja, Sie wissen genau, was Ihnen eigentlich fehlt. Vielleicht brauchen Sie noch die labortechnische Analyse dazu, um es dann auch wirklich zu wissen. Aber das Problem ist ja schon, zu welchem Arzt gehe ich? Wer verschreibt mir dieses, weil es ja verschreibungspflichtig ist? Ich möchte jetzt nicht empfehlen, dass man jetzt einfach wild in Amerika das Zeug in die Schweiz bestellt, richtig, was ja gehen würde. Wir Schweizer dürfen das kaufen. Da die Freiheit haben wir, Medikamente einzukaufen für den Eigenbedarf. Ob der Zoll jetzt das wegnimmt oder nicht, kann ja immer mal passieren. Aber ich hätte die Freiheit. Aber ich möchte das überhaupt nicht empfehlen ohne Begleitung eines Arztes, oder?
Das ist sehr, sehr richtig. Wir haben nur die Möglichkeit, dass wir genügend Expertisen schaffen. Genügend eine Menge an Menschen, die Expertise hat, da zu wissen, wofür es gut ist. Ja, und da ist eine große Menge an Indikationen und es dann verschreibt. Also wir brauchen genügend Ärzte, die darüber wissen und die das verschreiben können. Irgendwann hoffe ich natürlich auf eine Öffnung der Geister, die über solche rechtlichen Bedingungen überhaupt befinden. Ja, ich hoffe darauf, dass irgendwann einer mal sieht, wenn es da im Supermarkt verkauft wird und die Statistiken die Krebsstatistiken sind nicht anders als bei uns, dann kann ich nicht weiter behaupten, dass das so ein schwieriges Ding wäre. Das passiert gerade im Bereich des Melatonins. Ich weiß nicht, ob du weißt, dass es inzwischen die ersten Fertigprodukte Melatonin auf dem europäischen Markt gibt.
Also das Schlafhormon Melatonin?
Ja, ja.
Also ich weiß, in Amerika kriege ich das wieder locker. Ja, genau.
Verteilt.
Und wie? Und ja, in der Schweiz ist es verboten?
Genau. Ich weiß jetzt nicht genau die Schweizer Bedingungen. In Deutschland war es ein verschreibungspflichtiger Stoff. Ja. Auch ganz böse, 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 böse. Und es gibt die ersten, also erstens mal gibt es ein verschreibungspflichtiges Fertigpräparat inzwischen in Deutschland mit Melatonin. Und zweitens, bis zu einer Menge von 1 Milligramm darf man Melatonin inzwischen in Nahrungsergänzungsmittel geben.
Ja,
ja? Aber immerhin, das ist neu, das gab es vor 20 Jahren noch nicht. Und das heißt, da ist irgendeiner, der hat gesagt, das Ding ist harmlos und wir müssen das öffnen. Auf diese Öffnung hoffe ich in Bezug auf DHEA und Progesteron und Pregnenolon zum Beispiel.
Ich hatte auch immer so ein bisschen Schlafprobleme, Einschlafprobleme. Und da hat mir mal eine gesagt, wenn du abends noch ein paar Minuten vor dem PC sitzt oder im Fernsehen schaust, dieses Blaulicht reduziert die Melatoninproduktion. Jetzt habe ich so eine Brille an.
Eine gelbe Brille.
Ich schlafe in 2 Minuten ein. Das hatte ich noch nie in meinem Leben.
Verrückt.
Verrückt. Ja. Wir wissen nicht, was wir tun. Noch schnell aufs Handy, schnell auf den Laptop, Film schauen. Vorbei.
Jedes Screen schauen lähmt die Melatoninproduktion für 30 Minuten.
Tatsächlich.
Und das ist genau die Phase, die wir brauchen zum Einschlafen.
Das ist ein unglaublicher Segen. Ja?
Aber wir kamen ja darauf mit der Frage Bioidentik und wie kommt man dran? Ja, dieses Wie-Drankommen ist ein bisschen behindert dadurch, dass wir sehr restriktive Gedanken bezüglich Hormonen haben. In Deutschland, in der Schweiz, in Österreich ist es auch so. Also da gibt es einfach Hirne, die denken, das ist Teufelswerk. Und warum das so ist, weiß ich nicht.
Also die ganze Hormonthematik ist nicht ein Ausbildungsstandard in der Ausbildung zum Mediziner.
Nein. Ist es nicht. Also es ist, ich habe in meinem Medizinstudium, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, ja, also ich bin, darf ich ja.
Oh. Jetzt kommt ins Baujahr, oder was?
Also ich bin jetzt, wie lange bin ich Arzt? 42 Jahre? Ja, also es ist schon ein bisschen her, dass ich studiert habe. Und in meinem Studium, natürlich haben wir über Hormone was erfahren. Wir wissen, was Insulin ist. Wir wissen, dass es Schilddrüsenhormone gibt. Wir wissen von den falsch genannten Sexualhormonen. Aber das war beiläufig. Und als wenn man dann eine Weiterbildung macht als Allgemeinmediziner, ist ja das Studium Generale fast. Du musst ja von der Mittelohrentzündung bis zur Warze, musst ja alles können. Und da werden bestimmte Sachen einfach aussortiert. Und das macht jetzt jeder nach seinem Gutdünken. Nicht zwei Hausärzte haben dieselbe Spezialisierung innerhalb ihrer allgemeinen Medizin. Mhm. Dafür haben wir die Fachärzte. Mhm. Und dann muss man wieder drauf kommen, dass der Facharzt zum Beispiel für Frauenhormone, dass der Facharzt für Frauenkrankheiten eben nicht geregelt etwas über Hormone wissen muss. Und dass der Arzt, der über Hormone Bescheid wissen sollte, Endokrinologe heißt und dass man dann zu dem geht.
Aber nur wegen Wachstumsproblematiken, oder?
Ja, also ich hoffe, es gucken jetzt nicht zu viele Endokrinologen zu. Ich bin da ein bisschen bösartig.
Nein, ich bin auch froh, wenn so einer Herr sich da meldet und vorbeikommt und vielleicht sagt, bei mir ist es anders gelaufen. Das wäre ja sehr wertvoll. Genau. Denn dann könnten wir wenigstens aktiv Menschen zu diesem Experten hinführen. Ja. Was ja schon ein Segen wäre.
Also es gibt das Fachgebiet zum Beispiel der gynäkologischen Endokrinologie. Das sind also Fachärzte für Gynäkologie, Frauenärzte, die sich spezifisch um die Hormone gekümmert haben, die in ihrer Ausbildung eine Leidenschaft oder auch nur eine Tendenz für die Hormone entwickelt haben und haben sich da weitergebildet. Außerordentlich kompetente Gruppe von Menschen, ja, was die Hormone anlangt. Und weil es diese Gruppe gibt, sagt man, wir haben die ja und es gibt keine Bedarfslücke. Dass aber diese Gruppe gar nicht gefunden wird von den Frauen, die einfach ein Hormonthema haben, das
ja. Ich meine, woher hat denn dieses komische Wort erfunden? Das hat ja mit Hormonen nichts zu tun, oder?
Die Endokrinologie?
Ja. Was heißt das?
Das heißt, das innerliche Ausschütten von Säften.
Mhm. Ja, und okay, nachvollziehbar. Trotzdem schwierig für uns Konsumenten zu verstehen, an welchen Experten wir uns wenden könnten.
Ja. Ich würde ja lieber Hormonologin zu mir sagen. Ja.
Das würde passen, ja.
Ich hätte dieses Wort viel lieber, dann wüssten Leute Bescheid. Aber da sind noch ganz viele, viele Hindernisse, bevor das soweit ist, dass wir sagen, Hormonberatung ist sowas Normales wie Ernährungsberatung. Das ist nicht dasselbe, aber so im vergleichbaren Bereich, dass man da Kompetenz sich aneignen kann, die auch von Nichtärzten durchaus weitergegeben werden können. Ja? Es muss nicht jeder Medizin studiert haben, um über die Pille aufzuklären und über Verhütungsmaßnahmen aufzuklären. Mhm. Dafür muss man kein abgeschlossenes Medizinstudium haben.
Ah, da könnte ich also jetzt wirklich irgendein Therapeut, der sagt, ich habe eine Leidenschaft für dieses Thema, ich bilde mich bei dir aus und könnte dann eigentlich als Hormoncoach neben seinem sonstigen Beruf eigentlich das Wissen weiter verbreiten.
Das ist meine Vision, Es ist ja alles noch nicht so weit. Ich habe zwar die ersten 30 Hormoncoaches ausgebildet, aber das Ganze soll ja wachsen, um Früchte zu tragen. Aber von der Vision her denke ich, es muss nicht ein ausgebildeter Arzt sein, um einer Frau alle Fragen zur Hormonersatztherapie zu beantworten. Macht's jetzt Krebs? Macht's kein Krebs? Wie sehen die Studien aus? Was für eine Art von Hormonersatz braucht? Dafür muss man nicht unbedingt ein Medizinstudium haben.
Aber das Problem ist, dass ein solcher Hormoncoach nicht unbedingt dann eine Blutentnahme machen kann und ins Labor schicken kann, um den Hormonspiegel zu definieren. Oder zum Beispiel ein Hormon zu verschreiben.
Verschreiben ist das Problem. Eine Blutentnahme machen bei uns, wir haben eine Berufsgruppe der Heilpraktiker in Deutschland. Und die machen Blutentnahmen, die machen alle möglichen Labore.
Die dürfen die das eben
die
nicht.
Die dürfen das ja. nicht. Ja. Also bei uns dürfen die das sogar. Das Hindernis entsteht am Verschreiben. Für die Schweizer gäbe es dann eine Möglichkeit, dass man über die Blutentnahmen hinaus an etwas denkt. Es gibt einen Körpersaft, der steht frei zur Verfügung. Das wäre der Speichel. Ja, man kann bestimmte Hormonproblematiken aus Speichelanalysen machen. Und das müsste eigentlich auch euren Schweizer
Ja, das würde sein. Wahrscheinlich ja. wieder funktionieren.
Nee? Also okay. Dazu weiß ich zu wenig von eurem Gesundheitssystem. Aber von der Vision, vom Gedanken denke ich, oder meine Vision ist, dass es so, wie es inzwischen es gibt Ernährungsberater, die haben weder eine abgeschlossene Ökotrophologie noch ein abgeschlossenes Medizinstudium, ja, sondern die haben einfach die Ernährungsfragen recherchiert, gelernt und können das entlastend für die Arztpraxis beraten. Und was für eine Entlastung gäbe das in einer gynäkologischen Praxis, wenn nicht immer die Fragen kommen, ja, ist die Pille eigentlich gesund, was macht die mit mir? Da ist ein Gynäkologe, der da noch 10 Leute im Wartezimmer hat, ja, der hat nicht immer nur positive Reaktionen auf so eine Frage.
Ja, schon wieder.
Ja, und da gäbe es Entlastung. Entlastung in der Allgemeinmedizin. Die haben ein volles Wartezimmer und haben keine Zeit zu beraten. In der gynäkologischen Praxis.
Ich kann das nur unterstützen. Bevor mir die Sendezeit wieder wegläuft, meine Frau hat mir nur aufgetragen, eine Frage noch zu stellen. Und zwar, gibt es einen Zusammenhang zwischen Cortisol und Schmerzempfinden?
Empfindung. Schmerzempfindung, also Schmerzentstehung, würde ich dir sofort unterschreiben.
Mhm. Weil, ob Mangel an Cortisol gibt?
Nee, ich erkläre es dir. Das Cortisol ist unser Existenzhormon, das Kämpferhormon, das im Stress ausgeschüttet wird. Und sowohl ein zu viel an Cortisol führt den Körper in eine Entzündlichkeit. Es gibt so eine versteckte Gewebeentzündung und das macht Schmerz.
Ja.
Aha. Fibromyalgie.
Ja.
Ja?
Ja, überall.
Müssen wir drüber nachdenken, welchen Zusammenhang das mit Cortisol haben könnte?
Ach ehrlich, wurde noch gar nicht geschaut, ob ein Fibromyalgie-Patient zu hohen Cortisolwerten
hat. Nein, bei dem ist es dann, bei der Fibro, es gibt ein zu hoch, was zur Entzündung führt. Der typische Fibromyalgie-Patient hat nicht ein zu hohes Cortisol und hat keine Entzündungswerte, hat aber trotzdem Schmerzen und der hat zu wenig Cortisol. Und das führt auch zu Schmerzen. Also wir haben die Beziehung Cortisol-Schmerz, heißt zu viel macht Entzündung und Schmerz und zu wenig macht so einen myalgischen Schmerz, ist denkbar. So aus so einer Überlastung und Erschöpfung heraus. Wenn die Nebenniere nicht genug produziert, kann der Körper im existenznötigen Fall sich nicht mehr wehren.
Also wären jetzt gerade diese
Fibromyalgie-Patienten
eigentlich gut geraten, einmal diesen Cortisolwert bestimmen zu lassen?
Cortisol, DHA und es gibt mal wieder ein einfaches Hormon, was man manchmal sogar draufschmieren kann. Das wäre das Progesteron, weil Progesteron schmerzlindernd wirkt. Progesteron wirkt muskelentspannend und schmerzlindernd. Und nicht, dass jede Fibromyalgie jetzt ein Mangel an Progesteron ist. Und es ist auch nicht jede Fibromyalgie Mangel an Cortisol. Aber diese beiden Sachen lohnen sich anzuschauen, denn man könnte beides einfach behandeln.
Also auch da wieder, man muss zu einem Hormoncoach und einfach mal anschauen, wie sehen meine Werte aus, statt einfach sagen, ich bin eigentlich schulmedizinisch nicht heilbar, es gibt nichts, ich hab's jetzt und so ist es. Muss nicht sein.
Muss nicht sein.
Weil niemand von all denen bisher in dieser Krankheitsgeschichte dieser Menschen eigentlich den Hormonspiegel anschauen.
Genau.
Weil es noch nicht etabliert ist.
Weil es nicht gewusst wird.
Schon noch traurig.
Ja.
Diese Bedeutsamkeit von den Hormonen, war mir noch nicht annähernd so klar wie auch nach dieser weiteren Sendung, die wieder wirklich revolutionär ist. Und bedauerlich eigentlich zugleich auch, dass es sich noch nicht etabliert hat. Da.
Kommt ja, wir sind ja dran. Mhm. Ich tue mein Mögliches.
Ich wünsche dir das auch, dass ganz viele Menschen wirklich sich melden, aktiv bei dir und sich Ausbildung lassen. Wie lange geht so eine Ausbildung übrigens zum Hormoncoach?
Also in einem Jahr müsste man es geschafft haben.
Also vollamtlich oder irgendwie Wochenendseminar? Oder?
Nein, also es sind mehrere Seminare. So sagen wir mal 4 bis 5 Wochenenden muss man investieren. Und mein Grundprinzip ist, Hormoncoach wird man nur, wenn man gecoacht wird. Mhm. Was ich gerne anbiete, ist die 1:1 Hilfe bei Problemfällen. Mhm. Also meine Studenten, meine Lernenden haben das Recht, mir ihre fraglichen Fälle vorzuführen. Und das gibt es entweder, dafür gibt es Telefonkonferenzen oder auch örtliche Treffen oder auch im Einzelgespräch. Mhm. Denn ich bin der Meinung, das ist so ein komplexes Thema, was ja manche Ärzte nicht hinkriegen. Wie schwierig soll es dann für die sein, die nicht die gesamte Physiologie haben? Ja. Und deshalb muss man immer diese Hilfestellung haben. Mhm. Das schreibe ich sehr hoch. Und da, also ich habe welche, die sind nach einem halben Jahr waren die fit. Mhm. Ne? Und das kann ich beurteilen, weil ich die im 1:1 Gespräch habe.
Aber es sind eigentlich, wie ich gehört habe, so 10 Tage.
Ja, also 5-mal
2 Tage.
Mhm.
Und dann eine gewisse Zeit und Gespräche.
Am schnellsten würde man es über die Telefonkonferenz hinkriegen. Da muss man aber auch ein halbes Jahr, einmal im Monat Fallkonferenzen besprechen.
Cool. Total cool. Aus der Praxis bezogen kann man wirklich
Praxis,
die Fälle durchgehen.
Praxis.
Und nebenbei noch unsere Sendungen anschauen, die ich machen durfte mit dir, damit man sieht, wo überall eigentlich alle letztendlich die Ursache, die Hormone sein können. Mhm. Ich erinnere einfach nach wie vor daran, dass man ein Kind verlieren kann, weil man einfach zu wenig Progesterol hat. Das ist einfach nur erschreckend. Und auch die ganzen Depressionsgeschichten, wo wir durchgesprochen haben und all das Mögliche wird verschrieben, aber nicht eigentlich wieder nicht das Progesterol. Ist schon ein Segen, dieses Hormon in diesem Sinne. Neigt sich auch diese Sendung wieder am Ende zu. Liebe Marianne Krug, danke ganz herzlich für diese bereichernden Sendungen, dass wir so viel lernen durften von dir. Herzlichen Dank.
Danke dir.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, geht es sicherlich bestimmt so wie mir. Ich bin zutiefst berührt, hier was gelernt zu haben, wirklich gelernt zu haben, und zwar auf einer Ebene, wo wir bisher selten hingekommen sind, wirklich zu den Gründen, zu den Urgründen, die uns Menschen einfach ausmachen, diese Hormongeschichten. Und dass es bioidentische Hormone gibt, wissen wir heute auch, wie das funktioniert. Nur, dass wir es halt einfach noch verschreiben lassen müssen von einem Arzt, der das anhand von ihren Laborergebnissen natürlich analysiert und ihnen dann beschreiben kann. Das ist nun mal noch so und daran haben wir auch uns zu halten. So, das war's für heute. Herzlichen Dank. Ihnen auch. Bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.